und dann habe ich gewusst, ah danke, weiter geht's.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Nachmittag. Wir sind wieder in Burbach gelandet. Conny, wer traut sich vors Mikro?
Hallo, grüß euch von mir. Wir sitzen in der Kellergasse und zwar beim Weingut Strommer. Ein Betrieb, der in den 1990ern aus einer Mischung aus Handwerk, Mut und viel Bauchgefühl entstanden ist, und zwar vom Robert und der Walburga Strommer, heute geführt von Tom und Tina Strommer. Tom, schön, dass wir da sein dürfen.
Grüß euch, ich freue mich, dass ihr bei mir seid.
Friedhofsgasse, Kellergasse, ein Multi-Imperium quasi, kann man sagen, vom Weingut zum Fremdenzimmer habe ich gesehen und aber auch der allseits bekannte Heurige, wo man gern hinkommt und wo es den einen oder anderen Radfahrer, Touristen, aber Einheimischen genauso wie uns aus der Umgebung hin und wieder verschlägt. Fangen wir ganz von vorn an. Wann hat sich für dich das entschieden, dass du sagst, du möchtest den Betrieb weiterführen oder weiter ausbauen?
Naja, bei uns ist das, ja, ich muss ganz weit ausholen zurück eigentlich, weil bei uns im Betrieb, wir sind auch komplette Quereinsteiger. Also die Eltern waren schon Quereinsteiger und ich auch. Also der Papa war Schlosser, die Mama war Briefträgerin und ich bin gelernter Maurer. Meine Frau ist aus der Gastro, also die hat Kochkölnerin gelernt und ja, also wir haben auch nichts gehabt quasi vom Wein. Oder heurigenmäßig, also alles grundsätzlich aufgebaut von nix. Und ja, der Betrieb ist schon langsam gewachsen. Und ich habe eigentlich erst angefangen, 2013 habe ich meine erste Rotwein-Cuvée gemacht, selbst. Vorher habe ich natürlich mit Papa schon mitgearbeitet, aber 2013 habe ich meinen ersten Jahrgang selber ausgebaut. Und ja, 2016 haben wir dann den Betrieb auch am Papier übernommen.
2013 ein Jahrgang, der nicht unbedingt der leichteste wahrscheinlich war zum Einsteigen.
Nicht unbedingt, nein, aber wir haben gleich, wir sind weit rausgeklärt und haben gleich mit unserem Zenit Rot gestartet, eigentlich unseren Top-Cuvée im Rotweinbereich, kräftiger Rotwein. Aber wir haben das, glaube ich, reibungslos hingekriegt und das war ein Zeichen, dass wir dann eigentlich am richtigen Weg sind und den Wein gut ausgebaut haben und der Wein gut angekommen ist bei unseren Kunden. Und dann habe ich gewusst, ah danke, weiter geht's.
Wie kommt man von Maurer auf Winzer?
Ich sage immer, bei den Verkostungen, das Bier ist mir am Nerv gegangen auf der Baustelle. Dafür haben wir einen Wein gemacht.
Und dann bist du mit Doppler gekommen auf die Baustelle.
Nein, aber es war halt wirklich, dadurch wir aufgewachsen sind mit Wein, also bei uns in der Region, weiß man, da hat jeder Haushalt hat einen Weingarten gehabt. In Tirol, sage ich immer bei meinen Verkostungen, bei euch hat jeder eine Kur gehabt, bei uns hat halt jeder einen Weingarten gehabt. Und so hat man Grundkenntnisse von Haus aus schon mitgenommen. Aber mir hat das Weinmachen natürlich nie interessiert, weil wir in jungen Jahren mehr oder weniger verdorben worden sind, sage ich mal, mit der Arbeit, weil es immer geheißen hat, arbeiten, aus im Weinkart. Wurscht, ob man was verdienen oder nicht, habt ihr mit der Arbeit so ungefähr. Nicht? Und das ist mit 12, 13, 14 Jahren einfach am Nerv gegangen. Am Samstag mitgelesen, wo deine Haverer in der Disco umgekreuzt sind und so weiter. Und sofort habe ich gesagt, nein, ich lerne einen Beruf und macht euch den Schmarrn selber. Irgendwann dann im Reife des Alters ist dann, mit 30 habe ich dann doch umgeschwenkt oder mit 29, wo ich dann gesagt habe, eigentlich machen wir echt gute Sachen und ja, so bin ich dann zum Wein eigentlich gekommen.
Für mich ist ja interessant an unserer Arbeit und dem Podcast, dass die Charaktere, mit denen wir am Tisch sitzen, immer unterschiedlich sind und in unserem Skript, das wir immer so vorbereiten, hat es so einen Satz gegeben. Da ist manchmal die Ruhe lauter in Burbach und dann ist aber der Hype wieder da. Polarisieren tust du auch zu einem gewissen Teil. Deine Kartons oder deine Sujets oder der Spritzer, den man immer wieder in der Hand hält, da ist dein Konterfei drauf. Das heißt, man muss als Persönlichkeit auch immer dahinter stehen und immer sagen, ist das... Bitte?
Nein, nichts, er hat da Worte außer ich.
Der kommt auf Feier, oder?
Ja, aber da war
extra auf. Der Politiker,
ja. Ich muss kurz googeln, glaube ich.
Ja. Nein, aber grundsätzlich ist es ja, so wie wir es kennen, und der eine oder andere hat das sicher, wir kommen später noch zu dem Thema, man muss als Mensch und als Winzer dann aber auch präsent sein. Weil meistens ist es ja so, dass er natürlich der Gast oder derjenige oder der Käufer oder der Kunde, der will ja mit dir sprechen, wenn du dich so präsentierst. Genau. Ist das schon eine Herausforderung teilweise, nicht? Weil jeder will dann praktisch dich dann sehen.
Zum Glück habe ich das von meinem Papa und sonst übernehmen können oder von der Oma eigentlich schon, dass wir einfach gern reden und gern unter Leute sind. Das hat der Papa schon in Heurigen bewiesen eigentlich, dass man muss auf die Leute zugehen und mit denen eine Gaudi haben, weil wir ja ein Produkt auch verkaufen oder erzeugen, was ja Gesellschaftsgetränk ist, mehr oder weniger, oder? Wein verbindet und so. Und der Papa war halt immer schon laut, auch ein kleiner, aber laut. Wie bei den Hunden, die müssen auch laut sein, wenn sie klein sind. Und ja, so habe ich Gott sei Dank den Vorteil auch gehabt, dass ich mich nicht vor Leid gefürchtet habe und aus in die große, weite Welt mit unseren Weinen gegangen bin und die Weine halt präsentiert habe. Also schüchtern darf man nicht sein, sagen wir so.
Verstecken im Köller.
Verstecken im Köller, verkaufst nicht viel, nein. Im Köller lachen keinen, das ist ein alter Spruch.
Weingut Stromer steht für Gesellschaft.
Gesellschaft, authentisch zum Sein und Hausverstand mitzunehmen. Genau, das ist unser, für das stehen wir, authentisch. Das ist das an mir. Und ich glaube, alle, die einmal bei uns waren oder die, die zu uns kommen, werden sehen, dass das authentisch siegt bei uns.
Ja. Also eine gewisse einfachere, handwerkliche, aber Handschlagqualitätsmentalität ist das.
Definitiv. So. Ja. Also wir haben das schon auch, dass wir wirklich Handschlagsqualität. Heutzutage nicht mehr leicht, dass man den Leuten allen Handschlagqualität gibt und Vertrauen schenkt. Aber ich glaube, wir haben da das richtige Gespür dafür.
Wie war der Einstieg 2013? Wie groß war die Fläche, die ihr bewirtschaftet habt? Was hat sich verändert?
Ja, es war ein massiver Umschwung, sage ich jetzt einmal, weil der Papa, also früher haben wir einen Wein bei meiner Oma in der Garage gemacht, also einen Garagenwein mehr oder weniger. Mehr haben wir nicht gehabt. Ne? Da oben eine Garage und zwei Weingärten hat der Papa übernommen von der Oma. Und mit der hat er dann angefangen in den 90er Jahren. Und wie wir dann in 13er übernommen haben, haben wir 2 Hektar gehabt. Ne? Also, und jetzt haben wir aufgebaut auf 10 Hektar. 5 Hektar kaufen wir zu einem Traubenmaterial vom Burbach. Also wir kaufen die Trauben von unseren, Gott sei Dank haben wir noch alle Bauern, sage ich jetzt einmal, die keinen Wein mehr selber einfüllen. Und wir können für einen super Trauben kaufen. Also 10 Hektar Eigenfläche und 5 Hektar kaufen wir zu.
Das ist ja eine Menge, ne?
Wahnsinn. Eigentlich schon, in der Zeit, wo das passiert ist, weil das ist 2016 eigentlich erst dann losgegangen, wo wir angefangen haben, sich zu vergrößern. Und das war dann schon von 16 bis 22 haben wir dann auf 10 Hektar eigentlich aufgewirtschaftet. Ja.
Next Top Winzer zu Schulden auf dessen, ich weiß nicht, welcher Jahr das war.
Das hat war das mit dem, was... Jahr 2017 war das. Okay. Und da haben wir zugleich angefangen, da die Halle zu erweitern. Also da, wo der Tankraum ist, das haben wir 2017 dann gebaut. Das war eigentlich eine massive, die 2 Jahre waren sehr hart eigentlich, ja. Da habe ich Schuppenflechte gekriegt nachher.
Wirklich?
Ja.
Von der Fernsehsendung?
Naja, alles miteinander.
Ach so,
Schulden natürlich, also Hitzerbank, her mit der Marie, ich würde es bauen. Dann, ich kann mich noch so gut erinnern, das war ja 2017, haben wir die erste Ernte da in der Halle eingefahren und der Maurer ist quasi rausgegangen und wir sind mit der Presse rein und die Tanks reingestellt und 2 Tage später sind die Trauben reingekommen. Also das war schon, und nebenbei natürlich noch das Österreichs Next Top Winzer, das war halt auch zum, jeder, der da ein bisschen in so einem Filmding schon mal, du nimmst von 6 in der Früh bis 8 auf die Nacht auf und zeigen dann 5 Minuten, ne, für den ganzen Tag. Ne. Also, das waren in Summe 6 Sendungen, glaube ich, also kannst du dir vorstellen, wie lange das gedauert hat. Ne. Ja, also es war schon sehr mühsame Zeit, sagen wir so. Aber ja.
Gehen wir mal zurück zum Wein. Du hast vorher den roten Zenit besprochen. Du hast aber heute etwas Weißes mit, aber
genau,
auch ein Zenit.
Das ist unser Zenit White.
Und ich darf immer darauf aufmerksam machen, dass wir gerne auch was kosten möchten.
Dann würde ich sagen, dann probieren wir mal, oder?
Prost.
Zum Wohle.
Prost.
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 Ich habe schon vorgekostet. Ja. Gestehen.
Zenit White ist ein reinsortiger Weißburgunder. Also ich bin ja generell ein Burgunder-Fan, Freak, würde ich schon fast sagen. Das Leiterberg, wo wir uns ja gerade befinden, ist ein sehr kalkhaltiger Boden und ist für Burgunder eigentlich perfekt. Also ist prädestiniert für Burgunderausbau. Und der Zenit ist ein Fantasiename. Zenit ist am höchsten Punkt, genau so ist es. Ist am, also der Weingarten ist am höchsten Punkt von unserem Dorf bei Burbach. Also auf 300 Meter Seehöhe und dafür heißt der Wein eigentlich Zenit.
Welcher Weingarten ist das?
Ried-Rosenberg ist es. Das ist, also wenn man vom Weingut aufschaut, sieht man genau hin. Ist es Grenzgänger, wisst ihr eigentlich, wo in Burbach die Sonnenfeier vielleicht ist. Genau dort ist es ein bisschen weiter oben, wo wir bereits mittlerweile 150 Olivenbäume sitzen haben, weil wir gehen auch in diese Richtung.
Ihr? Ja. Mhm. Ich glaube, die gibt es nur in Rust. Jetzt gibt es in
Burbach auch schon Olivenbäume. Gibt es auch schon. Aber nur Baumernte haben wir noch gar nicht gehabt.
Wie lange dauert das, bis man da ernten kann?
Ja, 5 bis 7 Jahre gehen wir davon aus. Aber jetzt sitzen schon 3 Jahre. Also jetzt, da werden die schon eigentlich, ja, das wird schon Zeit. Und ich freue mich irrsinnig, dass wir irgendwann demnächst das erste Leiterberg Olivenöl in die Flasche bringen. In die nächsten 3 Jahre, hoffe ich.
Cool. Mir schmeckt der Wein sehr gut.
Ja, erklär uns doch gerne bitte wieder die Etikette.
Das ist, glaube ich, bei allen Etiketten von euch sogar.
Genau, ein wir haben vorne eine Einheitsetikette, mehr oder weniger. Es ist die Silhouette drauf von unserem heurigen, genau, vom Keller. Die Burbacher Kellergasse ist ja eine parallele Kellergasse. Für die Leute, die es jetzt nicht sehen, natürlich. Parallele Kellergasse und die Keller sind so um 1870 erbaut worden und sind Gewölbekeller aus einem Kalkstein gemauert. Und die Silhouette ist auf unserem Weinetikett. Und der Auslass vom Etikett ist eigentlich so entstanden durch ein Stanzen, aber wie ich sage, das ist der Leiterberg hinter der Kellergossen.
Also es ist quasi zweigeteiltes Etikett mit einem Abstand von 5 mm, mit einem, nochmal so wie das Dach quasi vom heurigen Warrat, aber nochmal ein Dach und das ist der Leiterberg.
Genau.
Strommer auf der Vorderetikette und auf der Rücketikette steht Zenit weit 2022, Qualität 2 aus Österreich, 13% Burgenland, Weingut Strombach, Burbach am See, Strommer Wein. Und der Wein ist gewachst und mit Korkverschluss.
So ist es. Der Wein wird ja 10 bis 12 Monate in 500 Liter Holzfässer ausgebaut, also in Eichenfässer. Da haben wir gerne aus der Burgundfässer und österreichische Eichenfässer. Und alle 3 bis 4 Wochen wird Batonage gemacht. Also der liegt ein Jahr lang ohne Schwefel. Solange die Hefe in Schwebe ist, braucht der Wein keinen Schwefel, weil das ein natürlicher Schutz ist. Und der Wein wird cremiger und lagerfähiger natürlich auch. Ne? Also das ist jetzt Jahrgang 22. Mit deinem Wein haben wir sicher, hast sicher noch die nächsten 5 bis 8 Jahre eine Riesenfreude.
Ich habe die Erfahrung gemacht bei Weißweinen, die im Holz gelagert werden, dass die also wirklich einen extremen Nachgeschmack haben. Aber das ist mir da gar nicht aufgefallen. Mhm. Also das hätte gar nicht jetzt so ausgeschmeckt.
Weil wir machen aus dieser Riede, aus diesem Weingarten 2000 Liter. Ja. Meistens wären das so rund. Auf alle Fälle machen wir 400-500 Liter Fässer. Und von den 400-500 Liter Fässer ist eines neu meistens, oder wir haben nicht sogar 2-3-jährig, und die anderen sind alle gebraucht, wirklich mit 4-5 Jahren alt. Mhm. Das heißt, wir schauen schon, dass wir eher die Frucht im Vordergrund halten und nicht, dass das Holz übertrumpft. Also das mag ich überhaupt nicht.
Ist da gut gelungen und macht Spaß beim Trinken auf jeden Fall. Wie schaut das Sortiment weiter aus? Was habt ihr noch alles so? Was sind so deine Lieblingsweine?
Das Problem, das sagen wir nicht, dass es ein Problem ist, aber wir sind sehr sortenvielfältig, weil das durch den Papa, also durch die Eltern entstanden ist, durch den Heurigen eigentlich. Mhm. Weil früher in den Heurigen haben wir gehabt einen roten und einen weißen und die Leute waren zufrieden. Ne? Ja. Auch noch dazu mal. Dann in den 90er Jahren, wie der Papa eben, also wie sie in Heurigen gemacht haben, wollten sie dann schon eine Weinkarte dementsprechend haben. Und so ist halt nachher ein Riesling ausgesetzt worden, weiß ich nicht, was noch, ein Syrah ausgesetzt worden. Also wir haben wirklich sehr viele Sorten, wo ich gerade dabei bin, das Ganze zu reduzieren. Aber die Frage ist halt immer, was nimmt man weg und was nicht. Da, ne? Ja. Genau das, was du wegnimmst, kannst du sicher sein, dass das wollen.
Ausverkauft, hast du vorher gesagt, ist der grüne Veltliner, weil das halt typisches Herrengetränk vielleicht ist.
Genau,
ja. Wie ist das für dich? Hättest du dann, würdest du dann zum Beispiel von den anderen noch Trauben von grüner Veltliner dazu nehmen, weil du sagst, das ist eh immer zu wenig oder was nehme ändern?
Also
oder?
Ich kauf grüne Veltliner Trauben zu, eben was ich vorher gesagt habe, da von Burbach, von unserem Vertragswinzer, sage ich jetzt einmal, ohne Vertrag.
Ja.
Aber Veltliner ist einfach die gängigste Rebsorte, wo viele Leute sagen, im Burgenland Veltliner. Aber es ist einfach am Leiterberg oder im Nordburgenland nach wie vor die meist bepflanzte Rebsorte. Mhm. Ne? Und wir machen drei verschiedene Veltliner. Also wir machen einen leichten, frischen, fruchtigen. Dann machen wir den Ried Rosenberg, das ist ein kräftiger, eine alte Rebe in die 60er Jahre ausgesetzt.
Also auch wieder da, wo der Eisbergunder steht.
Genau, bis ein Ried weiter herunten. Und dann machen wir dann den Kalk und Granit. Das ist ein grüner Veltliner, der im Granitfass ausgebaut ist. Also wir haben drei verschiedene Veltliner fürs Burgenland. Ne? Also wenn man im Westen fährt und dann Veltliner verkaufen will, tut man sich ein bisschen schwer als Burgenländer, weil die sagen, nein, der grüne Veltliner gehört nach Niederösterreich. Gell? Und aber heurigenmäßig oder da Ostösterreich, sage ich jetzt einmal, ist der Veltliner einer der meistverkauften Weine, ja.
Cool.
Gehen wir nochmal zurück zum Heurigen. Wenn wir so das Ganze eben wie heuer gesehen haben, es ist unterschiedlich von der Klimatik sehr schnell wieder an Regen und das Ganze. Ihr habt eine gewisse Größenordnung, was ihr unterbringt, aber es ist eigentlich immer gut gefüllt, kann man sagen, Feierlichkeiten. Macht ihr Events oder sowas auch? Ich glaube, ihr habt ein gutes Programm, was eigentlich über den Sommer so hinweg passiert.
Genau, also wir haben ja eigentlich den Betrieb ein bisschen umstrukturiert, sage ich einmal, die Tina und ich. Weil früher haben wir den Heurigen von Mittwoch bis Sonntag offen gehabt, von 10 Uhr Vormittag bis Mitternacht, 1, 2 in der Früh.
Ja.
Also wirklich 16, 17 Stunden Tage gehabt mit wenig Schlaf. Aber da haben wir 2 Hektar Weingärten gehabt und nur in Heurigen.
Ja.
Also Heurigen war unser Hauptgeschäft. Wir wollten mit unseren Weinen rausgehen und machen jetzt, wir haben den Spieß umgedreht, wir haben jetzt nur mehr 3 Tage die Woche offen, aber dafür sind wir viel mehr in Wein, in der Vermarktung draußen und haben sich viel mehr auf Wein konzentriert. Aber eben diese 3 Tage nutzen wir im Sommer überhaupt, dass wir 1 bis 2 Events machen im Monat, eben mit Live-Konzert oder mit DJs oder ja, Schauspieler.
Ne? Ja. Wie macht ihr das? Macht ihr das alle 4 oder habt ihr das ein bisschen aufgeteilt, wer dann im Heurigen ist und wer
Wein macht? Wir sind alle im Heurigen. Immer alle genauso wie es. Und dafür ist das halt nicht leicht, ne? Weil jetzt machst du Weinbau und dann machst du den Heurigen auch. Da haben viele Leute gesagt, na, jetzt sperrt er zu, jetzt sperrt er nur mehr 3 Tage die Woche auf, dann muss ich schon Geld mehr haben. Ne? Und, ja. Leute machen sich immer mehr Sorgen, ne? Um die wie du selber. Aber so ist es nicht. Meine, wir haben 2 Berufe, ne? Das darf man nicht vergessen mittlerweile. Meine, der Weinbau mit 10 oder sagen wir 50 Hektar, da ist ja was da. Da muss man ja was tun. Ne? Der wächst ja nicht in der Flasche. Ne? Und dafür haben wir eben im Heurigen reduziert. Sperren ab 16 Uhr auf, bis Mitternacht und auch länger. Also wir sind auch Heurigen mit einer Disco-Kugel. Bei uns kann es schon mal eskalieren auch. Und,
komisch, das passt jetzt irgendwie gar nicht zu dir.
Und ja, wir haben sie eher auf Buschenschank wieder konzentriert, sagen wir so. Also die Karte eher wieder auf kalte Speisen. Wir haben schon warme Speisen auch, Schweinsbroten zum Beispiel oder gesöchte Hauswürstel oder Brot und Plunzen oder Bohnenstrudel für Vegetarier.
Mhm.
Und ja, so.
Wir müssen jetzt einfach Podcast aufnehmen, bis 16 Uhr ist, weil ich mag einen Bohnenstrudel. Ein
Bohnenstrudel. Ja, der Bohnenstrudel, das ist etwas,
das gehört dazu. Das ist so typisch burgenländisch, aber ich trinke dann dein Blaufränkisch, gell?
Das machen wir.
Ja.
wenn man so in den Betrieb einsteigt, sich dann eher später entscheidet, vorher einen Lehrberuf gemacht hat, beim Lehrberuf ist es, speziell beim Maurer jetzt, da ist es schlimm, wenn man sieht, da ist was gebaut worden, da ist was erschaffen worden. An was hast du dich in den ersten Jahren gehalten? Sind Prämierungen, sind Preise für dich was gewesen oder ist es einfach der Gast, der sagt, das passt, was du magst?
Ja, es ist jetzt der Papa hat es so gemacht, er hat nirgends eingereicht, weil er gesagt hat, sei gut mit deinem Eis, wenn er ausverkauft ist. Und da hat er grundsätzlich vollkommen recht gehabt und er hat es auch gar nicht notwendig gehabt, weil der Wein eh im Heurigen ausverkauft war. Also Das ist eh alles über den Heurigen ausgegangen. Aber wir haben dann schon angefangen zum Einreichen, also eben burgenländische Landesprämierung und Falstaff. Also Falstaff ist mittlerweile unsere einzige Plattform, sage ich jetzt mal, wo wir einreichen, weil es ja für mich einen persönlichen Stellenwert hat. Aber ich finde, es ist schon wichtig, dass man weiß, wo man steht mit seinen Weinen und ja.
Auch für einen selber, ne, dass du zickst. Also jetzt nicht nur, dass du findest, dass die gut sind oder dass die
genau, dass man einen Beweis hat, super. Und das gibt dann auch schon wieder einen Ansporn, weiter zu tun und ja.
Für die Zukunft.
Für die Zukunft, halt, ja.
Mache ich da weiter oder muss ich was verändern?
Oder muss ich was ändern, genau. Ja.
Jetzt haben wir vorher den Heurigen angesprochen mit den Gegebenheiten, dass auch da einmal das Wetter schlecht werden kann. Aber wir wissen, es verändert sich klimatisch alles. Wie habt ihr schon mitbekommen, dass ihr sagt, ihr müsst reagieren? Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, was sind da für Herausforderungen an den Winter? Die klimatischen Veränderungen, das Wetter schwenkt schnell um und solche Sachen. Was sind da die Herausforderungen seit deinem Beginn an?
Umgeschwenkt, habe ich vorher gesagt, haben wir bereits vor 5 Jahren, dass wir das erste Olivenhain gesetzt haben.
Habst du da Wein ausgerissen für das? Oder?
Nein. Dazu, genau. Unser Nachbargrund war zum Kaufen, das haben wir gekauft dann. Und dann habe ich gesagt, da oben keine Oliven mehr. Weil ich bin in Südafrika öfters gewesen, Radl fahren oder in Italien oder so, dass du mit dem Mountainbike durch die Weingärten fährst. Und mir hat das immer fasziniert, dass Olivenbaum so um die Weingärten herum. Und das haben wir so mitgenommen und das hätte ich gern in Zukunft da auch.
Bin schon gespannt.
Ja, also das ist offensichtlich ein Thema. Ja.
Ja, aber die ganze Klimaveränderung, ja, die werden wir alle spüren natürlich.
Aufhalten können wir es
ja nicht. Aufhalten können wir es nicht. Wir können ja das Beste dazu tun, natürlich, keine Frage. Wir können schon ein bisschen was beitragen, aber wir sind bis jetzt, sage ich jetzt einmal, gut ausgestiegen. Die letzten Jahre waren sehr trocken, sagen wir so. Heuer haben wir wieder viel Regen gehabt. Also heuer war wieder mehr oder weniger ein normales Jahr. Von den letzten 5 Jahren gegenüber, sage ich einmal, haben wir wieder mit der Jacke geerntet, nicht mit dem kurzen Leiberl oder ohne Leiberl.
Jetzt sagst du, das Klima ändert sich, oder wir wissen das ja alle, oder spüren das ja alle, die Leute ändern sich auch. Also ihr habt euch jetzt geändert, dass ihr jetzt gesagt habt, jetzt ob es nur mehr 3 Tage offen, aber wie merkst du, wie ändern sich die Leute oder das Konsumverhalten von den Leuten?
Konsumverhalten hat sich massiv geändert, also das, was früher konsumiert worden ist, wird bei Weiden nicht mehr konsumiert. Ich merke es im Heurigen massiv, weil früher war es so, dass wir um 12:30 in der Früh bitten und betteln haben müssen, dass die Leute heimgingen. Da war der Garten kramit voll. Jetzt ist um 10:30 ist zusammengerammt. Ich meine, wir haben Gott sei Dank ein paar draußen im Sommer, da wo die Leute picker bleiben, aber großteils sind die Menschen weg. Ne?
Haben sie weniger Geld oder haben sie dringend nicht mehr so viel? Oder was denkst du?
Ich glaube, dass alles zusammenspielt, glaube ich. Also das Geld spielt sicher eine Rolle, weil die jungen Leute sagen immer, ja, die Trinker, das nicht mehr, wird auch stimmen, aber die werden es auch nicht mehr so leisten können. Ne? So jetzt einmal.
Es wird sich sicher der Stellenwert verändert haben vom Fortgehen. Also es war sicher so, dass das Kennenlernen, die Kommunikation, das waren wir anders gewohnt. Also wir sind fortgegangen, die Disco in Burbach war nicht weit weg von den Heurigen. Und in Wirklichkeit, dort ist man hingegangen, damit man sich untereinander kennenlernt.
Stimmt. Und das brauchen es nicht,
das passiert online, das sind andere Themen. Noch dazu hat vor 5 Jahren das leidliche Thema dazu beigetragen, dass wir online kommunizieren, dass wir das gelernt haben. Also es hat sich sicher verändert. Aber ich glaube schon, und ich habe das gestern auch wieder erlebt, also die Gastronomie oder der Heurige oder sowas ist schon ein Treffpunkt. Mhm. Aber das Picken bleiben, wie du sagst, das ist nicht mehr
vorbei,
das Thema.
Das ist nicht mehr. Gehen sie heim in die Garage oder keine Ahnung, wo sie hingehen. Ja. Aber das wird auch vom Weinkonsum, wenn ich zurückdenke, was wir da früher, ne, wir fangen im Burgenland an mit Kohlrot und allem Dullerweiß, ne, Dopplerweiß, genau. Sowas gibt es nicht mehr. Wenn du heute einen Jungen siehst mit einem Doppler in der Hand, dann liefern sie ein wahrscheinlich.
Ja. Nein, unser Weg vom Hof nach Bodersdorf in den Tenne hat über Donnerskirchen beim Heurigen praktisch angefangen und dort hat man sich den Almdudler Weiß abmischt mitgenommen.
Ja, 25 Schilling.
Genau.
Und der Doppler.
Und bis Bodersdorf waren halt 4 Lade, dann noch, wenn das Auto voll war.
Dann hat sie wieder heimfahren können, weil sie gereicht hat.
Genau, so ist es. Ja, hat verändert. Nichtsdestotrotz, wie kann man das ungefähr aufteilen? Wie verkauft ihr eure Weine online, ab Hof? Wahrscheinlich Heuriger natürlich immer noch.
Heuriger ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Und wir haben Gott sei Dank, muss ich sagen, wirklich super Partner gefunden in Tirol, die unsere Weine vertreiben. Und dort haben wir Gott sei Dank einen super Tourismus, sei es Winter, sei es Sommer, super Hotellerie, Gastronomie. Und dort verkaufen wir eigentlich jetzt mittlerweile, also 50% sage ich jetzt einmal vom Heurigen und ab Hof. Und der Rest geht alles nach Tirol mittlerweile. Ja.
Trinken die Tiroler was anderes, wie es in Burbach trinken?
Ich kann es nicht sagen, was die trinken, weil der Händler die Weine vertreibt. Und ich glaube, großteils, die die Weine konsumieren, sind
keine Tiroler.
Engländer, Schweden, Holländer vor allem.
Aber wenn du jetzt sagst, das, was jetzt der Tiroler quasi von deinen Weinen verkauft und das, was du jetzt in der Kellergasse ausschenkst, ist da ein Unterschied?
Schon, ja. Auf alle Fälle, ja. Also an Tiroler brauche ich keinen Wölschriesling oder Grenfettlin anbieten, weil an Wölschriesling und Grenfettlin aus dem Burgenland, vergiss es,
sagen die. Okay, das interessiert
mich. Was ich da brauche natürlich, wie den Heurigen, weil der Wiener Gast, der trinkt gerne einen Grenfettlin und einen Wölsch, das geht wieder da. Aber Tirol, sage ich mal, da sind wir eher in der Burgunder-Geschichte, Chardonnay, was halt Leiterberg hergibt und natürlich Rotwein. Und
wo du den Boden... Wo sich der Boden mehr zeigt, oder?
Kann man das jetzt so sagen? Ja, wo sich der Boden widerspiegelt eigentlich. Eben das, was wir gerade im Glasloben verkaufen, eigentlich gut nach Tirol. Das ist auch, ich sage jetzt einmal, für die Skisaison oder im Winter ist das ein super Wein im Hotel. Oder ist ein kräftiger Weißwein, ein schöner Speisenbegleiter. Also, ja.
Ich finde das nämlich, du sagst kräftig, ich finde ihn jetzt gar nicht. Also als kräftig ist für mich oft auch so ein Schwar. Ja. Kräftig ist gleich schwer und den finde ich, der ist überhaupt nicht schwer. Also dieses Zenit White ist vielleicht so eine, natürlich White, weil er weiß, wann ist, aber das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll, jetzt habe ich da kein Wort dafür, aber ich finde einen extremen Trinkfluss.
Er ist nicht fett eigentlich, er ist mineralisch und da widerspiegelt sich wieder der Boden eben, weil dieser Zenit-Weingarten, also Ried-Rosenberg, da ist ein Drittel Schiefer. Ich habe da drei Probelöcher machen lassen mit dem Bagger da. Das war ganz interessant, weil das waren ja früher die armen Leute gerinnt worden. Meine Oma hat immer noch gesagt, früher, leider Gottes schon verstorben, aber sie hat immer gesagt, wenn ich einen Rosenberg gekauft habe, aber wenn ich ganz dicht bin, da oben kauft man keine Grundstücken. Ja. Die früher haben das die armen Leute gekriegt, die haben das müssen alles... Da hat es keinen Traktor gegeben und nichts. Ne? Die müssen alles händisch dafür. Und dann war das immer alles brach. Und wir waren wieder einer der Ersten eigentlich, was das da oben kultiviert haben. Und dann haben wir eben diese Probelöcher machen lassen. Haben wir ganz oben haben wir Schiefer. In der Mitte haben wir Sand. Also da, der hat 2 Meter mit dem Bagger reingerenkt. Und nachher, wie wenn du im Meer stehst und den Sand rausnimmst. Und der rennt da durch die Finger. Lustig. So war das.
Ja.
Und das untere Drittel ist Kalk. Ne? Also jetzt hast du 3 verschiedene Bodenarten drinnen. Und das macht den Wein vielleicht auch so besonders.
Ja.
Ja. Ich kann mich erinnern, es ist nicht so einfach. Also meine Großmutter hat in Donnerskirchen nach der Volksschule, das ist dann nach der Kirchen, das war in den Hang hinein. Und beim Lesen, es waren nur 5 Reihen, aber... Das war anstrengend, ja. Das hat man eigentlich so, das ist so nebenbei weitergegeben worden. Ja. Weil die angenehmeren Weingärten waren natürlich die Richtung Schützen in der Flachenebene.
Ja, das haben sie die Bauern geholt.
Genau, das haben sie unter die Geschwister halt aufgeteilt und das ist halt blim so.
Ja. Aber wenn du halt jetzt sowas haben willst, dann kriegst du es nicht, weil das ist halt genau das, was du brauchst. Du brauchst die Kühle vom Wald, was rüberkommt und dass das eben nicht so fett wird, weil wenn das weiter unten steht, dann.
Dann wird es üppig wahrscheinlich.
Ja. Nein, es ist überhaupt nicht üppig. Es ist, ja. Super easy cheesy zum Trinken.
Wir haben ja jetzt eine kleine Aufnahmepause gehabt, weil ja die Ernte jetzt war. Mhm. Jetzt haben wir den 16.10. heute alles herinnen, alles geschafft.
Alles herinnen, seit letzter Woche.
Ja.
Wir haben ja spätreife Sorten, so wie der Cabernet Sauvignon und der Syrah, die in unseren roten Zenit drinnen sind. Und dann haben wir natürlich noch Zeit gegeben. Aber heuer war halt das Wetter nicht so wie die letzten Jahre. Ja. Das muss man sagen, dass das nicht so... Aber wir sind sehr zufrieden. Es werden wirklich, bei den Weißweinen wird es ein super Jahrgang. Leichte, frische, fruchtige Weine. Das ist genau das, wo wir jetzt dahin wollen, wo wir hin müssen, dass die Leute, die jungen Leute auch, dass man die zum Wein bringt, glaube ich. Nicht diese üppigen, fetten Sachen, sondern eher was Leichtes, Fruchtiges.
Das heißt, beim Heurigen dann, wenn das dann wieder alles zum Verkaufen ist, wenn das gefüllt ist, dann gleich wieder dann ausverkauft wäre.
Hoffentlich, ja.
Jungwein haben wir schon probiert vorher.
Mit meinem Eigenverbrauch auch ein bisschen. Ne? Also.
Du kriegst dann selber nichts mehr.
Ja, wir schauen schon. Wir tanzen schon auf Zeiten.
Eingangs habe ich erwähnt, den Mut zu haben, sich selbst hinzustellen und sagen, das ist jetzt der Tom Strommer und das sind die Spritzer und das sind eben die Weine. Und da bist du ja auch unter anderem in die Öffentlichkeit getreten, gemeinsam mit Leo Hillinger, in dieser Sendung, die wir schon erwähnt haben. Und auch ihm wird oft nachgesagt, dass das halt nicht immer so gut ankommt bei den Winzerkollegen, wenn man sie so hinstellt. Aber natürlich war er eher, kann man sagen, der Erste, der das Marketing halt ein bisschen wieder revolutioniert hat.
Kann man sagen.
Hat müssen auch. Ja, also ja. Er erzählt ja in seinen Vorträgen, ich habe schon 2-3 Mal das erlebt, dass er es müssen hat, weil er auch elterlichen Betrieb übernommen hat, Weinhandel
auch nicht leicht gehabt,
kann man sagen. Ich habe auch noch seinen Vater damals kennengelernt. Also da Generationskonflikt und solche Sachen gibt es. Aber du hast dich dann damals auch mit ein paar Winzer getraut. Und ich habe mir die Sendungen angeschaut auch. Wie ist das angekommen? Hast du auch einige gehabt,
eigentlich, die gesagt haben... das ist halt schon wieder bald 10 Jahre her, gell. Ist ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber das war halt gerade der Anfang, wo wir gesagt haben, wir wollen mit dem Wein weiter aussehen. Wir wollen nicht nur den Wein der Kölnergassen verkaufen, wir wollen das Ganze auch ein bisschen in die große, weite Welt bringen. Und das war eigentlich dann vielleicht, nicht vielleicht, jetzt aus heutiger Sicht, darf man sagen, das war absolut der richtige Weg. Da hat einmal, der Leo ist immer zu uns mit dem Radl in Heurigen gekommen und der hat mir schon von dem erzählt und der hat gesagt, ich muss mich dort anmelden und ich soll mich dort anmelden. Und ich habe gesagt, nein, das interessiert mich nicht, ich will ins Fernsehen, lass mich in Ruhe mit dein. Nein, du musst ja, der hat halt so lange geraucht, bis ich mich angemeldet habe. Dann sind wir auch dort reingekommen und ja, es war eine mühsame, eine lehrreiche, schöne Zeit, aber und es hat mir auch definitiv was gebracht im Verkauf. Also man weiß, wie viele Winzer, Weinbauern es gibt und es ist nicht leicht, dass man den Wein an den Mann bringt. Ne? Und No-Name tust du dich halt noch schwerer, wenn die keiner kennt. Ne? Jetzt fährst du noch die Ruhe und sagst, du bist der Strammer. Ne? Interessiert keinen Menschen. Ne? Aber wenn du noch einmal im Fernsehen warst, 5 Mal, und dann ist in der Runde sind 2, 3 dabei gewesen und die gesagt haben, hey, das ist ja der Goscher, der da vom Fernsehen. Ne?
Ja.
Zack, so hast du ein Gespräch gehabt mit Leuten und so hast du nachher schon viel leichter ein Verkaufsgespräch gehabt. Ne?
Und seitdem bist du Radlfahrer oder warst du das davor auch schon?
Okay. 2015 habe ich angefangen zum Radlfahren. Okay. Jetzt habe ich schon wieder stark nachgelassen.
Ich würde sagen, wir sind im Redefluss, aber wir könnten wahrscheinlich jetzt noch 2 Stunden weiterreden. Du hast ja gesagt, du hast morgen wieder einen breiten Weg in den Westen.
Ja, ich habe schon geschneit.
Ja, schauen wir nach, ob die Schneefallgrenze schon gefallen ist. In diesem Sinne darf ich dich in das kleine Verhör zum Schluss entlassen und ich darf weiter den guten Zenit weit probieren.
Ja, dann lege ich mal los, ne?
Ein Verhör.
Essen. Ja,
Verhör. Über der Polizei. Habe ich gehört.
Ja. Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Ein Fisch.
Wirklich?
Ja.
Nie, gar keinen.
Nein,
okay.
Aber es hat einen Grund, weil Fischeiweißallergie habe.
Oh.
Und ich habe einmal in meinem Leben Fisch gegessen und da war ich bald gestorben und seither...
Was kriegt man da?
Erstickungsanfälle
habe ich gekriegt. Okay, das ist nicht lustig.
Das war... Und dafür tue ich mich da eigentlich leicht. Was für einen Wein natürlich, weil Wein und Fisch, wenn man weiß, harmoniert ja, aber ich kann gar nicht mitreden, weil ich gar nicht weiß, wie der schmeckt.
Ja, na gut, wenn man da allergisch ist, dann ist das halt schlimm. Ne?
Ja.
Ist das dann Meeresfrüchte und so? Ah, alles, was aus dem Meer kommt.
Alles, was im Wasser ist, ja, zum Glück keine Weinallergie.
Na Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Aber da wäre eine lustige Geschichte. Ja? Wie in der Fastenzeit haben manche Mönche die Schweine in den Brunnen geschmissen, weil dann war es praktisch aus dem Wasser und dann haben sie es essen dürfen.
Das glaube ich, was du es weißt. Ich glaube, ich mache gar nicht den Podcast, um die Winzer kennenzulernen, um dich besser kennenzulernen.
Die Tiefen.
Unglaublich. Ja, ist immer wieder spannend. Der beste Weinmoment meines Lebens war?
War von mir selber gesehen, jetzt vom Betrieb her, wie wir den ersten Zenit küvitiert haben.
Weiß, rot?
Rot.
Rot,
rot war der Beginn. Und so ist eigentlich der Name entstanden. Also das ist der Weingarten am Zenit oben ist erst später dazugekommen. Da hat die ganze Geschichte einen Schluss gehabt, mehr oder weniger. Aber der Papa und ich waren im Rotweinkeller und haben küvidiert. Und dann haben wir den perfekten Cuvée gehabt und ich habe gesagt, Papa, jetzt sind wir am Zenit. So ist der Name entstanden eigentlich, genau.
Also
und das war für mich der beste Weinmoment.
Du hast den gekostet und da ist er das dann eingeschossen quasi, der muss so heißen.
Genau,
cool.
Ja, so spontan war das eigentlich.
Und das Gegenteil?
Aber Momente mit Wein habe ich eigentlich schöne oft, ne? Ob es jetzt in Südafrika ist oder ob es irgendwo in anderen Urlaubdestinationen ist. Jeder Weinmoment ist, glaube ich, besonders, wenn es mit richtigen Leuten genießt.
Das stimmt, genau so ist es. Alleine trinken macht keinen Spaß, ne?
Nicht wirklich.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich? Das
schlimmste Weinerlebnis konnte mir jetzt gar nichts machen.
Na, nie was passiert im Keller?
Danke. Ja. Stimmt, muss ich ehrlich sagen, wir haben vor 2 Jahren habe ich einen Syrah im Tank gehabt und der ist mir bei der Gärung stehen geblieben und dann hat er im Holz eine flüchtige Säure aufgebaut. Das waren jetzt 1500 Liter, die nicht brauchbar sind. Ja. Also stimmt, schlimmer Moment eigentlich.
Ja. Da kannst du nichts mehr machen.
Ich denke eigentlich, wenn ich auf die Bar oder auf ein Lokal denke oder irgend so, aber nicht am Köller jetzt. Ja. Passiert, aber ja, nach 10 Jahren Weinmacher kann das mal einmal was passieren.
Wir haben gehört, dass da manche dann an Essig oder irgendwelche Sachen machen, wenn sie im richtigen Zeitpunkt
gesagt. Ich kann es noch nicht sagen, was ich mache. Er steht nach wie vor.
Daraus resultiert, war im Mittelburgenland, gell? Die haben gesagt, die haben dann an Essig gemacht und seitdem haben die Essig im Programm. Also jetzt nicht, weil sie so viel Menge gehabt haben, sondern weil das so gut angekommen ist bei den Leuten, dass die jetzt dann schauen, dass sie jedes Jahr an Essig haben.
Warum nicht? Ne? Ja. Wir haben ja das Produkt.
Jetzt, wenn wir den Tipp gegeben haben, gibt es dann bald die saure Korne noch in der Flasche.
Aber beim Essigmacher kennen wir jetzt nicht so aus. Aber
du hast
gesagt,
im Christoph.
Also, Entschuldigung. Ich glaube, ein Essig darf kein geschwefelter Wein drin sein, glaube ich.
Keine Ahnung.
Deswegen habe ich gesagt, zu welchem Zeitpunkt das dann passiert. Je nachdem, gehen wir jetzt
wie weiter ist.
Ja, genau.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es...
Weißburgunder. Hm? Meine absolute Lieblingssorte.
Wie aus der Pistole geschossen.
Genau, zack. Und gleich ein Schluck vom Zenit. Mein perfektes Katerfrühstück.
Ham and Eggs mit Chilis.
Kriege ich das beim Heurigen?
Nein, bei mir spielen erst um 4 Uhr auf.
Ach so, stimmt.
Bei uns kriegst du eine saure Wurst. Das ist auch ein gutes Katerfrühstück. Tschecher Rampenfutter.
Ham and Eggs mit Chili. Warum Chili?
Ich ist gern scharf.
Okay.
Ja, war früher viel in Asien und da habe ich das Scharfe mitgenommen.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Immer mit den Personen, glaube ich, so wie mit euch jetzt. Da. Also immer der richtige Moment und dann passt es. Ja, glaube ich. Also da gibt es jetzt da, geh jetzt in Heurigen um, wenn man dort der richtige sitzt, trinke mit deiner Flasche.
Mein peinlichster Restaurantmoment war...
Kommt er mir an keinen erinnern. Vielleicht war es ein bisschen zu viel, dass ich das nicht mehr weiß, aber ich hätte jetzt keinen peinlichen Restaurantmoment. Vielleicht bei einer ersten Weinpräsentation oder so, wo ich geschwitzt habe als wir und vor lauter Angst. Ja, genau, sowas konnte man jetzt vorstellen. Aber jetzt, nichts Gravierendes.
Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Charaktersache, ob man was peinlich findet oder nicht.
Jo, machen ist das wurscht. Gibt es auch.
Gehört dazu.
Das war meine erste Weinverkostung war in einem 5-Sterne-Haus in Zillertal im Stockressort und da habe ich die Krise gehabt natürlich. Ne? Das war nicht so einfach als Maurer zum Weinbauer. Kriegt und auf einmal geht schon ein Fünf-Sterne-Hotel, Verkostung.
Kriegt der Tom Stromer dann eine andere Farbe vielleicht?
Ja, rot wird der Knopf da.
Wobei beim Stockressort ist ja der Juniorchef, der ist ja auch eher so.
Daniel, durch den bin ich eigentlich reingekommen. Ja.
Der gibt auch
das
Gas,
war glaube ich, oder? Weltklasse, ja. Muss ich sagen. Ja. Da bin ich, habe da zum einen Ford Galaxy gehabt, habe ich zum Papa gesagt, ja, den Q5 kann ich mit meiner Galaxy kraxen, da jetzt in Stockressort fahren. Dann bin ich zur Rezeption hin, sage ich, Weingut Strommer ist da, Verkostung, nervös, was denn? Ja. Und die hat gesagt, ja, beruhigen Sie sich, gehen Sie an die Bar, Glas Sekt, geben Sie mir nur einen Autoschlüssel. Und die hat gesagt, willst du eine Runde dran oder was? Nein, wir packen ein Auto ein. Ach so,
okay. Das kenne ich nicht. Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe. Chili.
Zum Beispiel, aber verheimlichen tue ich nichts beim Kulinarischen. Also für wen soll ich was verheimlichen?
Ja.
Ja.
Die Blutwerte
widerspiegeln die alles. Ja, genau.
Du brauchst nichts verstecken.
Du brauchst nichts verstecken.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Das ist eine gute Frage, aber in 10 Jahren wäre... Also meine ganzen Zenit, die ganze Zenitlinie möchte ich in 10 Jahren auch verkosten, weil ich tue seit 3 Jahren alle Zenit, also pro Füllung 500 Flaschen auf Zeitenlinie.
Wirklich?
Ja, und würde es in 10 Jahren anbieten.
Macht ihr sowas, dass ihr, wenn jetzt zum Beispiel Kunden anfragen für gereifte Weine, gibt es sowas bei euch zum Kaufen?
Noch nicht, aber eben mit den Zenit habe ich vor 3 Jahren angefangen.
Okay.
Also der erste Jahrgang ist zwar 2020, wo es jetzt einmal liegt, vom Roten her.
Das heißt, ab 2020 kann man was?
Genau. Kriegt man also was? Den möchte ich jetzt erst im nächsten Jahr oder übernächstes Jahr überhaupt anbieten zum Verkaufen.
Ich glaube, dass das kommt.
Ja, ich finde, halt, dass wir die Weine leider Gottes viel zu jung trinken. Und das ist halt ein großer ein Problem, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt schade um den Wein, sagen wir so. Ne? Weil der wird eigentlich noch viel feiner.
Es ist für den Heurigen wichtig, dass du einen Jungen hast, weil so die Leute das brauchen, aber genauso gut quasi, dass die Leute verstehen, wie wird dieses Produkt eigentlich erst
was. Genau. Aber wir leben halt auch vom Cashflow mehr oder weniger und somit musst du halt schauen, auch, dass du kannst du nicht alles zurücklegen, dann musst du was verdienen. Auch.
Das ist Lagerdraht, wie man so schön sagt.
So ist es, ja.
Ja, meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein.
Mit meiner Frau.
Sehr gut.
Aber es soll, ja, ich kann nicht. Eine Zigaretten hätte ich auch gern dazu. Aber im Wein, so weit für ich denke jetzt gar
nicht. Nein, das braucht man nicht. Aber, da wird sich die Frau freuen. Die wird dann auch noch da sein. Und, ja. Cool.
Dann habe ich eigentlich, normalerweise sage ich immer, wenn wir in 10 Jahren wieder da sind, aber dadurch, dass du immer sehr viel von dir hören lässt und doch auch hin und wieder ein bisschen impulsiv bist, glaube ich, wird es keine 10 Jahre dauern, bis wir wieder was von dir hören. Das ist eh ständig so, dass man praktisch mitbekommt, was sie tut. Deshalb dürfen wir nur alle einladen, dass sie, wenn sie einmal nach Burbach kommen, den Heurigen besuchen. Online findet ihr den Link in den Shownotes zum Weingut, da ist auch der Heurige drauf, zum Wein des, der Folge natürlich auch. Und in diesem Sinne, danke, dass wir dabei sein dürfen heute und Prost Mahlzeit.
Danke, Prost. Zum Wohle. Prost.
Prost. Prost. Prost. Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.